SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon Bernd Lechler. Kommenden Samstag gibt's eine Premiere am Kammertheater in Stuttgart. Die Wahrheiten ist ein Stück über Machtstrukturen in Beziehungen und zwischen den Geschlechtern. Geschrieben haben es Lutz Hübner und Sarah Nemitz. Beide haben früher auch als Schauspieler auf der Bühne gearbeitet. Jetzt sind sie als Autorenduo sehr erfolgreich, werden viel gespielt. Eines ihrer Stücke, Frau Müller muss weg, eine Komödie über einen Elternabend, wurde von Sönke Wortmann verfilmt. Und sie sind alle beide heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Willkommen.
Danke.
Hallo.
Die letzten Proben jetzt vor der Premiere, ne, Sie sind da auch involviert. Das stelle ich mir sehr aufregend vor, wenn aus den Ideen und Dialogen auf Papier jetzt wirklich ein Stück geworden ist mit Kulissen und allem, was aber wiederum nicht in jeder Hinsicht mit der ursprünglichen Vorstellung sich deckt. Wie erleben Sie das?
Das ist eigentlich immer ein sehr spannender Moment. Also, dass man wirklich mal guckt, wie wird das weiterentwickelt? Was ändert sich, wenn das Ganze auf die Bühne kommt? Was kommt da an Fantasien rein vom Schauspiel, von der Regie? Also, das ist eigentlich natürlich nicht immer, aber das ist eigentlich meistens und auch in diesem Fall ein absolut beglückender Moment.
Ja, das Ding ist, wir haben nicht wirklich so eine knallharte Vorstellung, wie das zu realisieren ist. Das ist auch gar nicht unser Beruf, sondern wir haben so Ideen und wir haben so Stimmungen im Kopf und wenn sie sich einlösen oder noch besser, wenn was passiert, was wir gar nicht erwartet haben, was aber total passt, das ist einfach, ja, das macht Spaß.
Haben Sie ein Beispiel, wo sich etwas verändert hat oder wo Sie dachten, ach so, und dann ist es aber auch schön?
Man kann es gar nicht so konkret sagen. Es ist natürlich in so einem Fall wie bei Wahrheiten, was wirklich sehr dediziert ein Schauspielerstück ist. Also das ist ein Konversationsstück im weitesten Sinne. Also es geht wirklich mit den Charakteren, die Schauspieler da entwickeln. Und je nachdem, was für Schauspieler da sind, also was für eine Temperatur da reinkommt, was für ein Temperament da reinkommt, das ist gar nicht so sehr das Detail, sondern wie diese Persönlichkeit und plötzlich bekommen Sachen eine Schärfe, die man so nicht vermutet hätte oder wo man wirklich merkt, das ist eine ganz berührende Stelle, das ist einem nicht aufgefallen, dass das drinsteckt. Das sind so Momente, wo man wirklich merkt, okay, das geht weit über das hinaus, was man irgendwie dachte, das könnte es sein.
Merkt man da erst richtig, ob das Buch gelungen ist?
Ja, absolut. Es prüft sich auf der Bühne und da merkt man, funktioniert es oder funktioniert es nicht oder sind die Schauspieler vielleicht noch nicht so auf der Höhe oder ist es der Text nicht und irgendwann merkt man, das greift ineinander und wenn man Glück hat und ich glaube, das Glück haben wir im Moment, dann zieht es alles zusammen an einem Kraftstrang und dann ist es ja, schön.
Die Theaterbühne ist es, die uns heute beschäftigt. In SWR 2 Tandem, denn zu Gast ist das Autorenduo Lutz Hübner und Sarah Nemitz. Ihr neues Stück Die Wahrheiten hat am nächsten Samstag in Stuttgart Premiere. Laut Pressetext geht's in Die Wahrheiten um Machtstrukturen in Beziehungen, Verdrängungsstrategien bei Machtmissbrauch. In welche Handlung haben Sie das gepackt, soweit man das verraten kann?
Also es geht um zwei Paare, die miteinander befreundet sind. Die einen sind ein bisschen älter, die anderen etwas jünger. Die haben ihre Kinder zusammen großgezogen und das Stück beginnt. Das erste Paar, das ältere, kommt nach Hause, bekommt eine Textnachricht und da steht, wir wollen den Kontakt mit euch abbrechen und wir wollen das auch nicht diskutieren. Und daraufhin, also ein Riesenschock natürlich, und dann wird überlegt, ja, irgendwas scheinen wir ja nicht mitbekommen zu haben und daran entwickeln sich die Dinge.
Wodurch wurde das Thema, das sich dann entwickelt, für Sie angestoßen? Also spielte da zum Beispiel diese ganze MeToo-Debatte und die Debatten, die sich daran wieder entzündet haben, eine Rolle?
Nicht direkt, aber quasi in der Folge, weil bestimmte Motive immer wieder kamen, natürlich in Gesprächen mit Freunden, mit Bekannten, auch in der Presse, dass, wenn solche Fälle bekannt wurden, das oft 4, 5, 6 Jahre her war und dass die Leute wirklich jetzt erst gesagt haben, das ist etwas, was damals mein Leben entscheidend verändert hat, was mich geprägt hat, was eine schlimme Erfahrung war. Und dass dann oft gesagt wird, wieso denn jetzt nach 4, 5, 6 Jahren? Also wieso kommt denn das jetzt erst? Aber der Punkt ist natürlich, ein gesellschaftliches Klima hat sich verändert und dass Leute wirklich mit etwas, was verkapselt in ihnen war, plötzlich den Mut haben oder auch wirklich den Punkt haben zu sagen, ich stelle mich dem jetzt mal und ich mache das auch öffentlich. Und das war eigentlich innerhalb der Debatte das, was uns interessierte. Wie lange kann eigentlich so eine traumatische Erfahrung eigentlich in einem sein und was passiert, wenn es dann offenbar wird?
Und ist dann, wenn man da eine Geschichte oder ein Theaterstück draus macht, ist dann wirklich das Thema zuerst da und für das sucht man dann eine Form und macht wirklich ein Stück über etwas? Oder denkt man sich eigentlich erstmal einfach eine Geschichte aus, die sich stimmig anfühlt?
Also in diesem Fall ist es jetzt ja auch nicht ein monothematisches Stück, sondern es gibt so ganz viele Themen und das ist eigentlich bei unseren meisten Stücken so, die uns interessieren und die wir einkreisen und die uns sehr beschäftigen und die wir dann tatsächlich versuchen in eine Form zu bündeln und tatsächlich sind diese ganzen Fragen, die wir haben, zuerst da und dann formen wir daraus eine Handlung und dann eine Geschichte.
Und Interessiert Sie dann, also wenn es jetzt zum Beispiel um Beziehungen geht, eher so die psychologische Seite oder eher die gesellschaftliche Dimension?
Ich glaube, das geht Hand in Hand. Also die Frage ist natürlich auch immer, wie ein gesellschaftliches, verändertes Klima, wie wirkt sich das auf Beziehungen aus, auf Gespräche aus, auf Kommunikation aus. Ich glaube, man kann es nicht trennen. Das ist eine Wechselwirkung zwischen beiden. Und das spielt hier, wo es eigentlich um die Konfliktstrategien von zwei Paaren geht. Also das eine ist natürlich, wie gehen die miteinander um? Was haben die in langen Jahren eigentlich für Konfliktstrategien entwickelt? Wo wissen die, hier ist die rote Linie, die ich nicht überschreiten kann? Aber auf der anderen Seite natürlich auch immer die Frage, was hat sich geändert, dass das jetzt wirklich aufs Tapet kommt? Und wie geht man damit um?
Und Sie haben vorhin schon gesagt, Herr Hübler, da kriegt man auch Geschichten aus dem Bekanntenkreis mit. Ist das auch der Bereich, in dem Sie recherchiert haben, oder wie holen Sie sich den Stoff zusammen?
Also den Stoff, den liefert uns eigentlich immer das, eigentlich alles, was wir erleben, ob wir das jetzt lesen, ob wir Gespräche führen, wie unsere eigenen Erfahrungen sind. Eigentlich ist das eigentlich ist unser ganzes Leben so ein großer Topf, aus dem wir schöpfen.
Also, aber man zieht ja vielleicht trotzdem nochmal los für so ein spezielles Thema.
Also speziell für dieses Stück definitiv, nein.
Also man hat ja eigentlich immer so ein Schleppnetz, dass man wirklich, wenn man merkt, man hat so ein Thema, was einen interessiert, wo so ein Widerhaken ist, wo man sagt, da will ich mehr wissen. Also es ist fast eine automatische Recherche, ob man mit Leuten redet, also ob man Zeitung liest. Man sammelt fast automatisch. Also irgendwie füllen sich da von selbst die Notizbücher. Es gibt natürlich Stücke, wo man wirklich ganz explizit recherchieren muss. Da muss man wirklich sich mit juristischen Sachen beschäftigen oder mit historischen Vorgängen. Und hier ist es eigentlich eher, dass man mit dem Schleppnetz losgeht. Was gibt es an Haltung oder was gibt es an Meinungen, die es zu diesem ganzen Themenkomplex gibt?
Und gucken Sie dann auch in die Theaterliteratur, also um sich inspirieren zu lassen oder um sich abzugrenzen? Ich weiß es nicht, weil Liebe und Macht ist ja jetzt von Shakespeare bis Jelinek ein viel behandeltes Thema.
Also ich glaube, es gibt Liebe, Macht, Tod. Und andere Themen gibt es eigentlich nicht.
Also, der Rest sind Variationen eigentlich.
Ja, Theaterliteratur, wenn wir speziell an einem Thema arbeiten, versuchen wir natürlich zu meiden, weil man da auch nicht in eine Nähe kommen möchte.
Wie schafft man es oder wie haben Sie es in diesem Fall geschafft, dem Thema etwas Neues abzugewinnen?
Na, der Punkt war, und das ist vielleicht interessant, dass ein Modell eigentlich, was wir so im Kopf hatten, Rashomon war von Kagemusha, wo vier Leute ein Verbrechen beobachten und völlig verschieden erzählen, was da passiert ist. Und dazu sagen, was ist eigentlich die Wahrheit oder gibt es überhaupt die eine objektive Wahrheit dessen, was da passiert ist? Und dass wir sagten, dass es in so einem Fall, wo es auch um Fragen von Machtmissbrauch geht, um was ist passiert, Grenzüberschreitung, dass wir sagen, wir versuchen die Geschichte so zu erzählen, dass jeder Blick auf das, was da passiert ist, in sich schlüssig und nachvollziehbar ist. Also dass wir nicht sagen, das ist jetzt das Thema und das ist unsere Botschaft, die hinten dran ist und macht das nicht und sonst was, sondern dass wir wirklich sagen, die stehen eigentlich gleichberechtigt nebeneinander und man muss selbst als Zuschauer entscheiden, was war da eigentlich wirklich oder wie groß hat jemand nachvollziehbar quasi das richtig beschrieben.
Und wenn es um bestimmte Strukturen in Beziehungen geht und auch um Macht, also es muss ja nicht gleich in Missbrauch und Gewalt münden, sondern auch auf einem niedrigeren Level, womit jeder dann mal zu tun hat. Wenn man darüber als Ehepaar ein Stück schreibt, wie unangenehm wird das?
Also wir versuchen eigentlich immer möglichst unsere eigenen Konfliktstrategien und unsere eigenen Verhaltensweisen rauszulassen. Ich glaube, das wäre auf Dauer nicht gesund. Natürlich, glaube ich, fließen bestimmte Sachen ein, aber ich glaube, man kann es nicht aus dem eigenen schöpfen. Ich glaube, dann hätte man sich, glaube ich, sehr schnell verbraucht.
Ja, nicht nur, aber es kommt ja zumindest vor.
Ich glaube, wenn das passiert, dann passiert das unbewusst. Also das ist ganz sicher nicht, dass wir aus unserem Tagebuch oder Privatleben plötzlich versuchen, auf diese Weise darzustellen. Also sicher, es fließt alles ein, aber es ist, also was privat einfließt, ist mit Sicherheit nicht bewusst.
Ich stellte mir nur vor, Sie kommen dann ins Reden. Aber ich frage auch andere. Ja, also ins Reden über sich auch.
Ach so, nee, das machen wir an anderer Stelle.
Ah, okay. Haben Sie denn aus diesem Ihrem eigenen Stück dann was für sich selbst gelernt oder über die Liebe erfahren?
Lernen ist, vielleicht ist es weniger Lernen, sondern es ist eigentlich, und ich glaube, das ist auch ein Grund zu schreiben, ist immer, dass man versucht, bestimmte Fragen präziser zu kriegen. Also, ja, also es ist nicht, dass man wirklich sagt, so, da bin ich jetzt einen Schritt weiter, sondern dass man für sich selbst sagt, okay, das ist eine bestimmte Struktur und die ist für mich nachvollziehbar, die hat man gefunden, während man das entworfen hat.
Also ich glaube, eigentlich ist Schreiben für mich oder vielleicht auch für uns so ein Sortieren. Also man fängt an mit einem Riesenkorb voller Fragen und man versucht, die zu sortieren und man versucht, die in Handlungsstränge zu sortieren und man versucht, die dann in Dialoge zu sortieren. Und insofern, ja, ist es eine Form von Lernen auch, ja.
Wir kamen vorhin am Anfang schon kurz auf die Proben. Greifen Sie da auch noch ein, wenn Sie zugucken?
Also in dem Fall ist es schlicht nicht nötig. Also manchmal, wir haben ja viele Premieren und viele Uraufführungen und manchmal muss man noch mal länger reden oder muss man noch ein paar Dinge klären. Und in diesem Fall sind wir hingekommen und dachten, die sind auf einem richtig guten Weg.
Also bestimmte Beobachtungen, also man wird eigentlich eher so zum Dramaturgen, wenn man es sieht. Also nicht der Autor, der jetzt irgendwie sagt, Moment mal, da habt ihr irgendwie was völlig vergessen, ein Motiv, sondern man beschreibt es quasi von außen und sagt manchmal hier und da. Aber es geht mehr um Stellschrauben. Also das ist in diesem Fall wirklich sehr, sehr wenig.
Und im Vorfeld, in der Anbahnung sozusagen, wie läuft das ab, wenn man, wie Sie, jetzt doch zu den meistgespielten Autoren in der deutschen Theaterlandschaft gehört? Bestellen dann Dramaturgen oder Theaterleiter Stücke bei Ihnen auch gleich mit Themenwunsch?
Ja, also die Themen entstehen meistens im Dialog mit der Dramaturgie des Theaters. Oder wir machen Vorschläge oder wie auch immer. Also das ist unterschiedlich, aber auf jeden Fall entwickeln wir gemeinsam, einigen wir uns gemeinsam auf ein Thema und dann auch die Arbeitsprozesse gehen auch meistens bei Uraufführungen in relativer enger Abstimmung mit der Dramaturgie. Und was auch schön ist, wenn bei Uraufführungen, was meistens passiert, wir relativ früh die Regisseurin, muss ich in dem Fall sagen, letzten Mal waren es Frauen, mit einbinden können.
Das Frankfurter Schauspiel, habe ich gelesen, wollte mal ein Stück über Wutbürger und Populismus von Ihnen. Das haben Sie auch versucht zu schreiben, aber am Ende verworfen. Was war da so problematisch?
Das war etwas, was der Journalist falsch verstanden hat. Wir wollten etwas machen über die neue rechte Wut. Das ist richtig. Und wir haben sehr, sehr lange zusammen mit Anselm Weber überlegt, wo das hingehen könnte. Und hatten einen ersten Stückentwurf, wo es um Rathenau ging, wo wir gesagt haben, der Mord an Rathenau, wie weit ist quasi so diese Wut gegen Figuren des politischen Lebens, wie weit ist das eine Parabel? Und haben da sehr, sehr lange dran rumgebastelt, haben irgendwann gemerkt, diese Parabel funktioniert nicht und wird alarmistisch und das geht gar nicht. Und haben dann ein relativ einfaches Stück gemacht, ein Drei-Personen-Stück, wo wirklich ein Politiker auf einen wütenden jungen Mann, einen Wutbürger trifft und die Mutter eines Unfallopfers spielt noch eine Rolle. Das heißt, wir sind dann sehr lang Umweg gegangen, sind aber beim Thema geblieben, haben bloß nicht das Thema gewählt, was wir anfangs vorhatten zu
schreiben. Genau, und das Stück wurde geschrieben, es heißt Furo, es hatte vor gut einem Jahr, über einem Jahr Uraufführungspremiere in Frankfurt und also wie schön, dass wir das jetzt mal korrigieren durften. Ja.
Da lassen Sie, ich wusste nicht, dass es das gleiche Stück ist, also oder dasselbe, da lassen Sie einen Lokalpolitiker und einen Paketboten aneinander vorbeireden eigentlich. Dann gibt's eins, das Willkommen heißt, da ging es um eine wohlhabende WG, die einen Flüchtling aufnehmen soll. Richtfest spielt in einer Baugruppe. Also Sie greifen sich schon Themen, die aktuell sind und gesellschaftlich relevant. Und wenn es dann um die Frage geht, was machen wir jetzt mit diesem Thema, mit diesem Stoff, was ist dann Ihr Anliegen?
Ja, wie vorhin eigentlich schon gesagt, also bestimmte Fragen vielleicht ein bisschen präziser kriegen oder einen bestimmten Konsens, der manchmal sehr faul und bequem ist, also auch linksliberaler Konsens, wo man denkt, ja klar, und also zum Beispiel bei der Frage mit Flüchtlinge, wo wir sagten, gut, spielen wir es doch einfach mal durch bei den Leuten, die sozusagen das absolut unterstützen und wir unterstützen das natürlich auch. Aber was würde es denn heißen, wenn es sozusagen in my backyard, wie man sagt in England, wenn das wirklich in derselben Wohnung ist und was kommt dann eigentlich doch an Ängsten, an Ressentiments hoch? Einfach, dass man das einmal wirklich durchspielen kann. Also es geht eigentlich um so eine Überprüfung der Gesinnungen eigentlich auch und der Meinungen.
Und wenn das Thema und die Bühne geklärt sind, wie gehen Sie dann vor? Also ganz technisch, handwerklich, gemeinsam oder abwechselnd oder haben Sie verteilte Aufgaben?
Wir beide?
Ja.
Ja, wir haben keine verteilten Aufgaben. Wir reden unglaublich viel, wir lesen viel zum Thema. Bei Wahrheiten war es tatsächlich eine Ausnahme, dass man nicht so viel lesen musste, sondern oft werden wir für einzelne Stücke wirklich Spezialisten für genau das Thema, mit dem wir uns jetzt befassen. So in Kurzfassung, ich nehme an, journalistische Arbeiten gehen ähnlich.
Ganz genau.
Das ist eine lange Zeit der Recherche und dann, eigentlich ist es so ein permanenter Gesprächsvorgang, wo die Themen eingegrenzt werden und sich daraus dann eine Handlung kristallisiert, Figuren kristallisieren und schlussendlich dann auch ein Dialog entsteht.
Das klingt jetzt so ganz organisch, also müssen wir es nur gießen und dann wächst's. Aber Sie sind ja sicher auch mal unterschiedlicher Auffassung, wie eine Geschichte weiterzugehen hat oder wie eine Figur handelt. Wie kämpfen Sie dann um Ihre Ideen?
Also natürlich verhungern bestimmte Themen oder bestimmte Figuren manchmal auf dem Weg. Also wo man auch merkt, da war die erste Idee, klang irgendwie besser oder die erste Figurenzeichnung besser, als sie sich dann wirklich auf dem Platz behauptet. Aber das ist in diesem Ping-Pong eigentlich, dass man es immer wieder überprüfen kann, bis man in dieser Dialektik irgendwie merkt, das ist eigentlich der Punkt, wo es hingehen sollte. Das heißt, man fräst quasi immer wieder Material ab. Das kommt auf jeden Fall vor. Aber der Punkt, dass wir wirklich sagen würden, wir sind komplett unterschiedlicher Ansicht über ein Thema, kam so noch nicht vor, weil das sind dann die Themen, wo wir merken, okay, da gibt es dann das gibt nicht genug her. Also die Themen, die wir verwirklichen, sind auch die Themen, wo wir beide viel reinstecken wollen.
Es ist eher so, dass man sich korrektiv ist. Also dass, wenn ich wahnsinnig überzeugt bin von irgendwas und Lutz sagt, dass ich denke, wahrscheinlich bin ich auf dem Holzweg. Und umgekehrt ist es wahrscheinlich ähnlich.
Genau.
Sie haben ja ganz viel auch fürs Berliner Gripstheater gemacht. Ist das dann ein ganz eigener Bereich für Kinder und Jugendliche zu schreiben?
Das war lange eigentlich fast der Hauptbereich, kann man sagen. Also es gab parallel immer natürlich den Abendspielplan. Aber in den ersten Jahren des Schreibens waren die Jugendtheaterstücke viel, viel mehr im Fokus und waren eigentlich so die Stücke und natürlich vor allem auch die Stücke, die fürs Grips entstanden sind oder für den Ballhof in Hannover. Irgendwann haben wir beschlossen, für Jugendliche nur noch sehr wenig oder nur sehr speziell zu schreiben, weil ich glaube, irgendwann ist man auf Deutsch gesagt einfach zu alt dafür. Also irgendwann mal, glaube ich, ist die Entfernung von der Lebenswelt von Jugendlichen dann zu groß. Und bevor man jetzt irgendwie so einen onkelhaften Ton kriegt und für junge Leute irgendwas schreibt, was man denkt, das könnte die beschäftigen, da gibt's dann Gott sei Dank genug junge Autoren in dem Bereich, die das besser können, weil sie näher dran sind.
Ihr populärstes Stück bisher ist wahrscheinlich Frau Müller muss weg, einfach durch die Verfilmung von Sönke Wortmann 2015, für die Sie auch die Drehbuchfassung geschrieben haben. Kriegt so ein Stück durch die größere Plattform oder Bekanntheit für einen selber dann auch einen höheren Rang?
Nee, eigentlich nicht. Es ist, also kann ich jetzt nicht sagen, kannst du das sagen?
Also es war natürlich ein total interessanter Vorgang, das Stück einmal zu schreiben fürs Theater und in den Formen des Theaters und dann zu sagen, so, jetzt gehen wir nochmal ran mit einem völlig anderen Medium, was natürlich auch eine völlig eigene Gesetzmäßigkeit hat. Was auch dazu geführt hat, dass unsere erste Drehbuchfassung, irgendwo noch ein Hausmeister, der sich betrinkt, erfunden und irgendwelche Außenszenen. Und also das wurde also ziemlich wild auf, wo wir merken, wir sind sowas von daneben und haben es dann irgendwann eigentlich wieder sehr darauf wieder zurückreduziert, was es ist im Kern und haben das erweitert. Das war so als Vorgang interessant. Aber ich glaube, so was Rangfolge, man hat keine Rangfolgen der Stücke. Also man liebt alle gleich und es sind einem auch manchmal alle gleich peinlich. Aber das hat wenig mit dem Erfolg zu tun.
Und um nochmal auf diese Verschiebung vom Theater ins Film zu kommen, was lernt man zum Beispiel über das Theater und über den Film, wenn man ein Theaterstück in ein Drehbuch umwandelt?
Dass man viel mehr über Bilder erzählen kann. Also vieles, was in einem Theaterstück sozusagen im Dialog sein muss, was man quasi mitspielen kann, oder man versucht natürlich im Theater immer sehr ökonomisch zu arbeiten. Also eine Figur, wenn man sagt, das ist eine so kleine Figur, das lohnt sich nicht, das erzählen wir anders mit. Und im Film kann man einfach sagen, dann kommt der einfach mal rein und ein Schauspieler hat einen Drehtag. Also so quasi kann man ganz anders gucken, wie man die Geschichte, über wen man die Geschichte erzählt.
Also es ist eine andere Form von Ökonomie, würde ich sagen. Also natürlich genau, kann man auch im Film ganz anders ökonomisch arbeiten als im Theater, auch viel reduzierter, einfach weil man sich ein paar Sätze sparen kann in dem Moment, in dem man einfach einen guten Schauspieler, einen Gesichtsausdruck abverlangt und dann ist das auch erzählt. Das geht ja im Theater nicht.
Der ganze Apparat und das ganze Team ist dafür natürlich viel größer. Beim Film hat das Spaß gemacht oder ist Ihnen die überschaubarere Theaterwelt lieber? Trotz Bayerischem Filmpreis, ne? Um das zu erwähnen, fürs Buch zu Frau.
Das hat einen riesen Spaß gemacht. Das absolut. Also ich würde für mich auf jeden Fall sagen, ich würde mich immer noch als Theaterpferd bezeichnen, aber eines, das wirklich auch ganz gerne mal in den anderen Stall irgendwie reinguckt. Und sieht, was kann man da für Geschichten erzählen. Weil es gibt Geschichten, die, glaube ich, auf der Bühne ganz schlecht funktionieren würde und wo der Film das bessere Medium ist. Insofern ist das ein Bereich, wo wir sagen, da wird bestimmt noch mal irgendwas passieren.
Vielleicht ist die Frage unfair, aber wie zufrieden waren Sie denn mit der Verfilmung?
Das sehr. Dürfen Sie fragen, ja. Nein, das war schön. Eigentlich war es ein großer Spaß, ja.
Kennengelernt haben Sie sich ja als Schauspieler vor bald 30 Jahren bei Proben am Rheinischen Landestheater in Neuss. Vielleicht ganz kurz, wie denken Sie an Ihre Lebensphase als Schauspieler zurück?
Das war ganz spannend und ganz aufregend und irgendwie ist es auch gut, dass es vorbei ist, glaube ich, so.
Warum ist gut, dass es vorbei ist? es ist hart, oder?
Es war in der Lebensphase war es super. Es hat einen unglaublichen Spaß gemacht. Man konnte sich auspowern, auch gerade dieses Landestheater, was ja nun nicht ganz oben in den Rankings ist. Da konnte man einfach relativ unbeobachtet sich ausprobieren und den Theaterbetrieb inhalieren. Und das war schön. Das war einfach eine tolle Zeit. Und irgendwann aber merkt man natürlich, wo man sich da befindet. Und irgendwann möchte man da auch eben weg.
Herr Hübner.
Ja, ich würde auch sagen, was interessant war, ist einfach, man ist ständig auf anderen Bühnen und man hat ständig ein anderes Publikum. Also man muss extrem flexibel sein. Also ich habe immer noch größten Respekt vor allen Landestheatern und was die leisten oder Tourneetheater, weil man hat nicht quasi den Rahmen, von dem man weiß, so wird das. Und es gab auch einfach Produktion, da fehlte dann einfach eine Tür und das muss man vorher wissen und nicht erst auf der Bühne merken, dass man da nicht abgehen kann. Und das ist natürlich in der Anfangszeit, wenn man wirklich so ganz, ganz vorne ist, das hat extrem geholfen. Und ich glaube, dass wir auch immer noch als Schauspieler schreiben. Also einfach, weil man weiß, wie sich das anfühlt, auf der Bühne zu stehen und zu merken, wenn ein Text funktioniert oder wenn eben nicht funktioniert oder wie ein Publikum reagiert und wie das irgendwie laufen soll.
Also Sie haben das Gefühl, das ist ein Vorteil.
Es ist ein großer Vorteil, auf der Bühne gestanden zu haben fürs Schreiben.
Ja. Wie kamen Sie denn vom Spielen zum Schreiben?
Das war sehr schleichend. Ne? Also Lutz hat schon immer geschrieben. Lutz hat schon immer geschrieben und ich kam später dazu.
Ja, ich habe so Kneipentheater gemacht, als ich noch Germanistik studiert habe. Das war dann so auf Hinterbühnen, aber das war so, was man, glaube ich, heute Comedy nennen würde. Also der Versuch, da irgendwie mit eigenen Geschichten was zu machen und möglichst ja, in Kontakt zum Publikum zu kommen. Das erste Stück war wirklich eines für Sarah, weil wir überlegt hatten, wie kann man quasi Vorsprechen eigentlich umgehen, weil wir, glaube ich, beide nicht besonders gerne vorgesprochen haben. Haben wir gesagt, dann lädt man doch besser Leute zu einem Stück ein und haben im Freien Theater in Berlin einen Monolog produziert, der hieß Tränen der Heimat. Und das war eigentlich so der Anfang des Schreibens, dieses Stück.
Ja, so ist dann auch das Grips-Theater auf uns aufmerksam geworden und so ging es dann los, ja.
Genau. Und wenn Sie heute schreiben und an einem Stück arbeiten, spielen Sie dann zu zweit auch mal Szenen durch, um zu gucken, ob die funktionieren?
Nee, aber wir lesen oft laut. Also das ist so unser Prüfen. Also dass man einfach liest und dann spürt man, es geht.
Der Flow stimmt,
ja.
Oder die Temperatur stimmt, ja.
Und wenn man die Stücke dann bei den Proben sieht, will man dann manchmal am liebsten selber das machen auf der Bühne?
Ich bin immer so froh, dass das andere machen. Also wenn es nicht funktioniert, wenn man, dann möchte ich auf die Bühne springen und sagen, so jetzt bin ich dran. Aber meistens, Gott sei Dank, funktioniert es. Meistens haben wir großartige Schauspieler und dann bin ich sehr, sehr froh, dass die den Job machen.
Ich glaube, wir haben richtig die Seite gewechselt, ja.
Ja, das war aber ein Prozess, das hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist es so.
Also es gibt auch Dinge, die einem fehlen dann?
Ja. Ich glaube, was fehlt, ist einfach so dieser tägliche Austausch mit einfachen Kollegen. Und ja, diese Theateratmosphäre, die fehlt manchmal.
Das heißt, es ist gut, dass Sie zu zweit sind, weil es tendenziell ein einsamer Job ist.
Absolut, ja.
Also alleine zu schreiben und irgendwo zu sitzen und quasi das alles über Notizen irgendwie zu entwickeln, ich glaube, würde viel, viel länger brauchen, bis man zu irgendwelchen brauchbaren Ergebnissen kommt. Also wir kriegen auch immer die Frage, wie könnt ihr so viele Stücke schreiben in dieser Zeit? Ich denke mir, es geht natürlich, weil man wahnsinnig viel Zeit gewinnt, wenn man sich einfach die Bälle zuspielt und wenn man das Verfertigen der Gedanken beim Reden, wenn man wirklich sagen muss, man merkt manchmal, man entwickelt einen Gedanken und während man ihn ausspricht, merkt man, das ist totaler Quatsch. Das ist, während man es verschriftlicht, braucht man viel länger, um zu merken, dass man da irgendwie etwas fabriziert, was nichts taugt.
Sie führen ja auch Regie ab und zu, Herr Hübner. Schärft auch das den Blick auf die eigene Arbeit als Autor?
Das war eine Phase, also jetzt auch nicht mehr. Also sozusagen meine Regieambition tobe ich jetzt, wenn dann, in Workshops irgendwie in sowas aus. Aber die Arbeit als Regisseur war anfangs einfach auch, um Geld zu verdienen, weil es dauert eine Weile, bis man als Autor davon leben kann. Aber es war natürlich auch eine Etappe, die wichtig war zu sagen, wie organisiert man. Also das war quasi im Formalen zu lernen und im Entwickeln zu lernen, war es fürs Schreiben auf jeden Fall auch eine ganz wichtige Etappe neben dem Schauspiel.
Aber dass Sie Ihre eigenen Sachen dann auch mal inszenieren wollen, das gibt's nicht?
Das gab's am Anfang. Also die ersten Stücke habe ich selbst inszeniert. Da war dann irgendwann der Punkt, dass oft dann die Schauspieler gesagt haben, nee, das streicht das doch nicht, das ist doch gut, weil ich dann irgendwann mal mit den eigenen Kram dann so rigide umgegangen bin, dass die Leute den Text vor mir selbst geschützt haben. Da merkte ich, das ist wahrscheinlich nicht so günstig, wenn ich meine Texte selbst mache. Ich bin inzwischen auch heilfroh, wenn andere Fantasien quasi auf unsere Texte losgehen. Dass das quasi nicht in diesem Inzestuösen geschrieben und dann auch inszeniert bleibt. Das ist, glaube ich, für viele Autoren richtig, das zu machen. Für uns ist es, glaube ich, eher falsch.
Ja, es ist auch so ein doppeltes, dreifaches Lampenfieber, was man da hat. Also ich habe für viel anfangs gespielt, auch in den Stücken. Und ich hatte das Gefühl, das ist echt so viel Verantwortung. Also einerseits für den Text, dann für die Rolle, dann noch für den Partner. Und das war einfach viel. Das hat sich nicht gut getan.
Okay, dann lässt man es lieber andere machen. Und was muss man dann als Autor oder als Autorin beachten, damit die Schauspieler einen lieben oder eben gut mit dem Text klarkommen? Gibt es da auch was Sie als Ex-Schauspieler dann auch bedenken und wissen?
Wir versuchen einfach, jede Rolle so zu schreiben, dass wir selber Lust hätten, sie zu spielen.
Das zum einen und ich glaube zum anderen ist es wichtig und das ist eine Erfahrung von der Bühne, man muss immer eine starke Situation schaffen, in der die Figur gezwungen ist zu sprechen. Also eine Figur zu schreiben, in der der Dialog sozusagen die Situation hinter sich herschleppt oder die Figur sich selbst erklärt, das ist etwas, und das wissen wir einfach auch von der Bühne, das ist furchtbar, wenn man damit auf der Bühne steht. Aber wenn die Situation so stark ist, dass sie so zwingend ist, dass quasi, dass man weiter spielen muss, dann funktioniert das normalerweise auch für Schauspieler.
Reden wir über Geld. Sie sind seit vielen Jahren freiberuflich tätig. Seit wann löst das keinen Druck mehr aus?
Es war so ein schleichender Prozess. Also so das erste Stück, 94, Tränen der Heimat. Und da haben wir beide noch als, also ich habe dann das Schauspiel gekündigt, dann freiberuflich. Sarah hatte schon freiberuflich bei Film und Fernsehen gearbeitet. Dann kamen die Regien dazu, dann kamen Stückverträge, dann kamen die zweiten, dritten Stücke, dann kam durch Herz eines Boxers dann doch ein Stück, was sehr viel nachgespielt wurde. Und es war dann so nach und nach und irgendwann mal fiel das Spielen weg, irgendwann mal fiel das Regieführen weg und dann hat es irgendwann funktioniert. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr.
Das war kein Datum, das war tatsächlich schleichend.
Das war so in den Nullerjahren, ich weiß nicht so 2003, 2004. Ab da konnte man sagen, jetzt kann man sagen, jetzt funktioniert das freiberuflich.
Das heißt, man hat ein Stück weit auch so ein paar Hits im Repertoire, die die Runde machen und auch später noch was
das
abwerfen.
Das ist ja absolut nichts, was wir in irgendeiner Weise planen können. Das ist, wenn man merkt, es läuft, dann läuft's. Ja, genau. Und ja, dann aber, konnten wir so nach und nach die anderen Berufe fallen lassen, weil auch dieser Beruf dann immer fordernder wurde und immer umfangreicher und die Aufträge einfach immer mehr wurden.
Aber es ist schon so, dass man braucht Stücke, die nachgespielt werden, die auch möglichst viel nachgespielt werden, damit man als freiberuflicher Autor davon leben kann. Das ist schon so.
Ja.
Und was die neuen Sachen betrifft, also wie lange im Voraus müssen Sie planen? Für wie viele Jahre müssen oder sollten idealerweise die Aufträge gesichert sein, damit Sie ruhig schlafen?
Ja, wir haben zwei Häuser, für die wir regelmäßig arbeiten. Das ist Düsseldorf, also das ist die Arbeit mit Wilfried Schulz, die geht eigentlich seit 20 Jahren. Dann die Arbeit mit Anselm Weber, das fing in Essen an, über Bochum jetzt in Frankfurt. Das sind sozusagen die zwei, wo wir schon das Gefühl haben, da gehören wir hin. Und dann gibt es quasi Häuser, mit denen wir einmal oder mehrmals arbeiten. Das ist zum Beispiel Stuttgart, das fing in Mannheim an mit einer Produktion und hier. Das heißt, es ist nicht so, dass man quasi auf Akquise-Tour geht, sondern man ist in Kontakt mit Theatern und da baut man sich zurecht und sagt, wann könnte denn das nächste sein? Wollen wir wieder zusammen arbeiten? Und dadurch hat man eigentlich immer so einen Vorlauf von 2 Jahren, dass man weiß, was man macht.
Ja.
Wie sehen Sie denn die Situation der Theater in Deutschland? Haben die noch genug Geld? Sind die genügend subventioniert, sodass Sie ihrerseits nicht um die Aufträge und die berufliche Zukunft fürchten müssen?
Also wenn man auf internationalen Konferenzen ist, Theaterkonferenzen, und man erzählt von der Situation der Theater in Deutschland, da muss man immer aufpassen, dass man nicht getreten wird in der Kantine.
Also von Neid.
Ja.
Das ist, und das muss man wirklich immer dazu sagen, wir sind in einer so privilegierten Situation in Deutschland. Also selbst in theaterbegeisterten Ländern wie England ist es viel, viel schwieriger für die Leute durchzukommen und weiterzukommen.
Wir haben tatsächlich weltweit die dichteste Theaterlandschaft.
Ja, auch was die Besuchszahlen betrifft und alles und die Zahl der subventionierten Theater. Also das ist, wenn, man muss immer meckern und es gibt immer auch Grund zu meckern, aber es ist auf höchstem
Niveau. Man muss auch wissen, wann man aufhört zu meckern, ja.
Also es ist quasi auf einem sehr hohen Sockel, auf dem man da quasi Sachen klären muss und verteidigen muss. Das auf jeden Fall.
Gibt's dann, unabhängig jetzt noch vom künstlerischen Anspruch, auch so ein paar technische, handwerkliche Dinge, die man bei einem Stück berücksichtigt, damit, weiß ich nicht, der Kunde zufrieden ist oder dass das Erfolg verspricht und die Kosten einspielt, also nicht zu viele Figuren und nicht zu aufwendige Kulissen und kein zu abseitiges Thema. Spielt sowas eine Rolle?
Ja, also Ökonomie spielt ja immer auch eine Rolle im Theater. Grundsätzlich natürlich laufen meistens Stücke besser, die mit einer kleinen Besetzung sind, aber manche Themen erfordern einfach eine andere Besetzung und wir haben den Luxus, dass wir so denken dürfen. Dass wir einfach vom Stück und vom Thema aus denken dürfen und dann entscheiden, wie viele Figuren braucht so etwas.
Was die Nachspielbarkeit betrifft, das kann man nicht kalkulieren. Also es ist schon so, man schießt in den Nebel und dann muss man mal gucken, trifft das oder trifft das nicht. Also es gibt Stücke, wo wir dachten, das wird nicht nachgespielt, das kann gar nicht sein. Und die dann wirklich wahnsinnig ins Laufen kamen, bei anderen, wo wir sagten, das wird ein Renner, die sind einfach versackt. Das ist etwas, und das ist, macht auch Spaß. Also das ist eine Art von Zocken.
Das Versacken macht nicht so Spaß.
Das Versacken nicht, aber ist nicht zu wissen. Also Nachspielbarkeit ist nicht kalkulierbar. Auch nicht zu wissen, wie sehr trifft ein Thema den Nerv. Also dass Frau Müller so eine Welle wird, wie oft das gespielt wird, das haben wir wirklich nicht erwartet. Das hat uns wirklich überrollt.
Absolut, ja. Ich weiß noch, ich saß in der Premiere und dachte, oh weia, da sitzen nur Leute rum und reden, auf so kleinen Stühlen auch noch. Hoffentlich interessiert das jemand.
Also, ja, aber es gibt offenbar immer genug Eltern, die Sorge haben, dass ihre Kinder aufs Gymnasium kommen.
Richtig, ja.
Das war uns so nicht klar. Ja.
Und Ihre Stücke sind ja nicht nur, oder werden nicht nur hier bei uns viel gespielt, sondern die sind auch in über ein Dutzend Sprachen übersetzt worden und werden quasi auf der ganzen Welt gespielt, hier und da. In welcher Übersetzung oder in welcher Fremdsprache haben Sie eine besonders beeindruckende Aufführung von einem Ihrer Stücke gesehen?
Also die Arbeiten in Brasilien, da gab es eine Zusammenarbeit mit einem Theater, das in einer Favela entstanden ist und das auch mit sehr vielen Jugendlichen aus der Favela quasi die zu Schauspielern gemacht hat und für die gespielt hat. Da gab es Aufführungen, die extrem berührend waren, weil das sowohl von den Schauspielern, die das gemacht haben und wie die sich das Thema gegriffen haben und ganz zu ihrem eigenen gemacht haben, das waren sehr berührende Momente, die wir da erlebt haben.
Ja. Ja, es ist überhaupt interessant, wie manchmal in anderen Ländern einfach die Stücke ganz anders gelesen werden, in einer Weise, die man sich selber so gar nicht vorgestellt hätte.
Haben Sie ein Beispiel?
Na, zum Beispiel, wir hatten eine Oper geschrieben über Raoul Wallenberg, den Judenretter von Budapest. Das kam in Dortmund raus und war gut, war okay, das war ein historisches Thema. Und dann wurde das in Tallinn in Estland nachinszeniert und plötzlich hatte die Tatsache, dass der Gulag vorkommt auf der Bühne, eine unglaubliche politische Sprengkraft, wo wir auch merkten, dass der russische Regisseur richtig Probleme bekommen hat, dass es für das Opernhaus wirklich Mut war zu sagen, wir reden jetzt mal über den sowjetischen Terror der 50er Jahre.
Das war eine physische Spannung im Raum bei der Premiere, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und das fetzt einen weg. Das war sehr beeindruckend, ja.
Zum Schluss vielleicht noch, ich meine, es gehen einem zu diesem Thema Autorenpaar ja sofort bestimmte Dinge durch den Kopf. So, boah, wie toll, die müssen sich ja gut verstehen und gemeinsam kreativ sein, ist sowas Schönes. Aber auch, oh Gott, die ganze Zeit sind die zusammen oder wie arbeitet man zusammen, wenn man gerade Streit hat? Also, was ist besonders schön an diesem Duo-Dasein?
Schön ist eigentlich, dass man quasi in einem Dialog ist, dass man immer entwickelt, dass man quasi nicht 9-to-5, sondern man kann irgendwie merken, Moment mal, da ist was, man kann das diskutieren. Das kann aber auch der Fluch sein, dass man nie Feierabend hat. Also das ist eine völlig, eigentlich ist es Fluch und Segen, dass man zusammenarbeitet, würde ich sagen, oder?
Ja, es ist auch vor allem.
Mehr Segen.
Wie oft gehen Sie noch gemeinsam ins Theater?
Gute Frage. Lutz geht lieber als ich. Also wir gehen tatsächlich nicht so oft. Wir gehen sehr, sehr gerne gemeinsam in die Oper. Das machen wir
gerne. Das hat sich so entwickelt die letzten Jahre, das stimmt. Das ist ein bisschen auch Deformation by Profession, dass wenn man den ganzen Tag an Dialogen feilt und an Formfragen dranhängt, kann man natürlich nicht entspannt abends im Theater sitzen, weil natürlich das Autorenhirn sofort loslegt und Moment mal, der Dialog, da fehlt aber was oder hier hätte man und das hätte man. Da sind wir in der Oper gefeit vor.
Ja, da kann man einfach ganz anders auftanken und auch entspannen. Das ist, genau. Ja.
Aber jetzt ist ja erstmal die eigene Uraufführung, die Wahrheiten am Samstag im Kammertheater in Stuttgart. Alles Gute und danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, herzlichen Dank.
Vielen Dank.
SWR 2 Tandem mit Lutz Hübner und Sarah Nemitz. Am Mikrofon war Bernd Lechler, die Redaktion hatte Elinor Krogmann, in der Technik saß Rudyard Hasel.